Peace counts. Frieden zählt. Wie Menschen Konflikte ohne Gewalt lösen.
Die deutsche Entwicklungshilfe kommt im schwarzen Koffer. Das Pärchen mit den Sonnenbrillen verteilt Bares. Bares für den Frieden. Im Norden Malis müssen sich die verfeindeten Tuareg und Sonrai allerdings zunächst versöhnen. Erst dann gibt es Unterstützung für Wasserpumpen und Bewässerungsanlagen. Erst dann bringen Barbara und Henna Papendiek den schwarzen Koffer mit.
Eigentlich wusste jeder, was in diesen Koffern ist. Also weil wir ja auch daraus Auszahlungen gemacht haben. Uns ist nie was passiert. Es ist nicht einmal uns irgendwas geklaut worden oder was.
Deutsche Entwicklungshilfe aus dem Koffer. Das ist ein gewaltiger Fortschritt. Denn früher versickerten in der Sahelzone die Hilfsgelder schneller als der seltene Regen.
Folge 3. Mali. Wasser für die Tuareg. Von Heiner Wember und Uschi Entenmann.
Wenn Barbara Papendiek an frühere Hilfsprogramme denkt, dann packt sie heute noch die Wut.
Also das waren die großen Saheldürren von 1973 und 1984. Da sind sehr viele Gelder nach Mali geflossen, die auch für den Norden bestimmt waren. Und die dann gar nicht in den Norden gekommen sind, sondern die sind da unten administrativ versickert, wie auch immer. Und das war ja auch einer der Auslöser der Rebellion, dass die Leute gesagt haben, also das reicht uns jetzt.
Das reichte vor allem den Tuareg, den sogenannten Wüstenrittern mitten im Sahel. Während in der malischen Hauptstadt Bamako im Süden große Villen gebaut wurden, verdursteten die Rinder der Tuareg im Norden des Landes.
Die Heimat der Tuareg findet, wer sich auf der Landkarte von Mallorca aus südlich hält, durch das riesige Algerien. Dort, wo es immer karger wird, beginnt die Lebenswelt der Tuareg. Sie sind bekannt als Nomaden mit Viehwirtschaft und gleichzeitig Händler, die als Herrscher der Wüste auf ihren Dromedaren jahrhundertelang die unglaublich weiten Handelswege durch die Sahara kontrollierten. Eine archaische Gesellschaft mit eigener Sprache, dem Tamashek, und eigener Schrift. Die Tuareg werden auch das blaue Volk genannt, denn ihre wallenden Umhänge sind oft blau eingefärbt.
Obwohl die Tuareg nur ein kleines Volk sind, haben sie einen gigantischen Siedlungsraum in der Wüste Sahara und der im Süden angrenzenden Sahelzone. Er umfasst Teile von Mali und Niger, von Burkina Faso, Algerien und Libyen. Die Tuareg hielten sich für den Ackerbau lange Zeit schwarze Sklaven, die Bella. Regelmäßig kam es zu Konflikten mit anderen Ethnien. Auf der einen Seite die Tuareg und die mit ihnen verwandten Mauren, auf der anderen ackerbautreibende, dunkelhäutige Völker, vor allem die Sonrai.
Ein berühmter Sonrai ist Ali Fakar Touré. Mit seinem Wüstenblues aus Mali wurde er zu einem der bekanntesten Künstler Afrikas. Sein Volk, die Sonrai, sind dunkler als die Tuareg, meist kleiner und stämmiger. Sie beschimpften die helleren und hochgewachsenen Tuareg und Mauren oft als Rothäute. Barbara und Henna Papendiek stoßen immer wieder auf diesen Begriff.
Im Französischen sagt man Peau Rouge, also das ist eigentlich ein irreführender Begriff. Sie sind heller. Sie sind also von Kaffeebraun, das Dunkelste, bis weiß, so weiß wie ein Europäer eben sein kann. Oder eben noch weißer. Wir würden dann schon eher wieder in die Sonne gehen, um uns etwas zu bräunen.
Im Norden Malis gibt es sehr, sehr viele Mischungsverhältnisse. Sie haben also in Timbuktu mindestens 40 oder 50% der Bevölkerung sind gemischt. Das Verrückte ist, dass ja Ethnizität sich im Kopf abspielt. Es gibt ja Leute, die sind ganz hellhäutig und empfinden sich als schwarz, und es gibt Leute, die sind relativ dunkelhäutig und empfinden sich als weiß. Und insofern schützt Mischung nicht vor ethnischen Konflikten.
Der große Konflikt brach 1990 aus. Junge Tuareg aus Mali waren vor der Repression im eigenen Land nach Libyen geflohen und in die arabische Legion von Revolutionsführer Gaddafi eingetreten. Als die geforderte Selbstverwaltung in Mali nicht kam und Hilfsgelder für die Tuareg im Süden Malis hängen blieben, überfielen Tuareg-Krieger Dörfer und Armeeposten im Norden. Der Konflikt eskalierte. Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht, und Algerien vermittelten 1992 einen Friedensvertrag. Tuareg-Rebellen sollten in die malische Armee aufgenommen werden, Hilfsgelder in den kargen Norden des Landes fließen.
Diesmal wollte die Bundesrepublik ihre Hilfe besser lenken. Nicht die malische Regierung bekam Hilfsgelder, sondern man wollte sie direkt vor Ort einsetzen. Das Ehepaar Henna und Barbara Papendiek bekam den Auftrag dafür. Er ist heute 63 Jahre alt, sie 61. Der Ökonom und die Soziologin, sie bekamen Geld, um das Programm Mali Nord aufzuziehen. Doch als sie sich in der Hauptstadt Bamako niederließen, brach der Krieg wieder neu und stärker aus.
Das war auch die Phase der ethnischen Säuberung, wo die ganze Tuareg-Bevölkerung aus der Region von Timbuktu nochmal rausgetrieben wurde. Wir kamen also dort an, waren ziemlich deprimiert eigentlich, weil relativ schnell klar wurde, wir konnten gar nicht dahin fahren, wo wir eigentlich arbeiten sollten. Und im Nachhinein muss man sagen, die deutsche Seite war sehr klug und hat uns gesagt, bleiben Sie da, zeigen Sie Geduld. Das kann alles, also sich zum Positiven wenden, viel schneller als Sie denken. Und wenn Sie nicht da sind, haben Sie überhaupt keine Chance, was zu machen.
Ein zweites Mal gelang es unter deutscher Vermittlung, einen Frieden zu schließen. Das war zunächst ein Waffenstillstand, bei dem viele Kämpfer der Tuareg skeptisch blieben.
Die Kämpfer der Tuareg werden ungeduldig, sehen sich um die Früchte ihres Freiheitskampfes gebracht. Militärisch sind sie nie besiegt worden. Viele Tuareg waren jahrelang im Exil in Libyen, wurden ausgebildet in der Armee Gaddafis, wissen, was es heißt, zu töten. An Waffen mangelt es den Rebellen nicht. Panzerfaust, MG und Kalaschnikow. Über dunkle Kanäle bis nach Westafrika gelangt und hier in geheimen Lagern versteckt.
Solange die Verträge nicht eingehalten werden, sind wir Rebellen jederzeit wieder bereit, den Kampf neu zu beginnen. Wenn es keinen Frieden gibt, bleibt nur der Krieg. Alle wünschen sich zwar Frieden, aber wenn er nicht kommt, kämpfen wir. Das ist kein Problem.
Doch aus den Herrschern der Wüste waren längst Nomaden des Elends geworden. Insgesamt 400.000 Menschen hatten fliehen müssen, viele davon ins benachbarte Mauretanien. Papendieks setzten sich über alle guten Ratschläge hinweg und fuhren einfach dorthin, in die Flüchtlingslager der Tuareg und Mauren.
Die Leute hatten nichts anderes im Kopf, als wieder zurückzukommen, so schnell es eben ging. Sie waren zwar dankbar, dass sie nun da in Flüchtlingslagern leben konnten, aber es war nicht ihre Kultur, nicht ihre Sprache. Als man mit Militärkonvois in Norden Malis wieder fahren konnte, haben wir angefangen, das zu machen und waren mit dem Beginn der Welle der Rückkehr schon da und waren dann ein verlässlicher Gesprächspartner, weil wir eben die Leute in den Flüchtlingslagern persönlich kennengelernt hatten.
Die Tuareg kamen aus Mauretanien zurück, ihre ehemaligen Sklaven, die schwarzen Beller, aus dem Süden. Überstürzt, denn niemand wollte der Letzte sein. Doch die Regenzeiten hatten alle Lehmhäuser aufgeweicht und zusammenstürzen lassen. Die alte Heimat der Menschen war verwildert. 40.000 zurückkommende Beller strandeten an einem großen See.
Mit einem halben Sack Hirse haben die sich in Gang gesetzt und waren plötzlich da oben. Und natürlich gab es kein Trinkwasser, also fingen die an, am Flussrand, am Lac Fagibin, so kleine Wasserlöcher zu machen. In den Wasserlöchern wuschen sie sich, daneben gingen sie ihre Notdurft verrichten und natürlich brach im Nullkomma nichts die Cholera aus. Und das sind so die Sachen, die ihnen also Herzrasen verursachen, wo sie denken, mein Gott, wie kriegen sie das jetzt in den Griff?
Viele Kinder starben an der Cholera. Papendieks besorgten Medikamente und halfen dabei, in dem kleinen Ort wieder eine Infrastruktur aufzubauen. Doch die nächste Katastrophe folgte bereits ein Jahr später. Ratten.
Dann haben wir gedacht, mein Gott, gibt es hier jedes Jahr eine neue Plage? Also erst die Cholera und dann die Ratten. Wenn Sie das mal gesehen haben, eine Rattenplage. Wir sind da oben mit dem Auto langgefahren und die Ratten, das war voll. Voll, alles voller Ratten. Die haben also Löcher gegraben, haben also irgendwie die Ratten versucht zu fangen, haben also dann die Löcher zugeschüttet um diese Ratten. Die haben Eimer voll Ratten gesammelt. Es ist unvorstellbar. Ich habe sowas noch nie gesehen und habe gedacht, na, solche biblischen Plagen kommen also zu also dieser ganzen Flüchtlingswelle dazu. Es war unvorstellbar.
Papendieks hatten zwar schon lange in Afrika gearbeitet, kannten sich aber mit Tuareg und all den Stämmen im Norden Malis nicht aus. Deshalb suchten und fanden sie einen Helfer, der ihre Botschaft von Frieden und Entwicklung in die Sprachen und Umgangsformen der Einheimischen umsetzen konnte. Yehia, Ein korpulenter Mann um die 40, ist selber ein angesehener Tuareg, Sohn eines Marabu. Marabus sind Schriftgelehrte, Politiker und Richter in einem. Yihia ist allerdings ein untypischer Tuareg. Er ging als Jugendlicher von zu Hause weg, studierte Wirtschaft und wurde Banker. Außerdem nahm Yihia eine Schwarze zur Frau, höchst ungewöhnlich für die herrischen Angehörigen der Wüstenritter. Papendix und der eigenartige Tuareg organisierten ein Treffen der Sippenfürsten und Clanchefs in ganz Nordmali. Dabei machten sie eines klar: Geld und Material gibt es nur, wenn die Vertriebenen sich wieder ansiedeln dürfen und man sich gegenseitig unterstützt.
Als man oben ganz im Norden nicht sich niederlassen konnte, haben wir einem Ort, der einen ganz kleinen Tick südlicher lag, ein Angebot gemacht. Und da sagten die, nee, euer Geld ist uns willkommen, aber die Rothütte nicht. Und dann sind wir, obwohl wir alles Gepäck dabei hatten und alle, wieder weggefahren und haben gesagt, leider ist das eine ohne das andere nicht zu haben. Das heißt, sie müssen streitbar sein, sonst läuft gar nichts.
Zunächst halfen die Deutschen beim Wiederaufbau von Schulen und Rathäusern, Gesundheitsstationen und Brunnen. Bei schwierigen Fragen ziehen sie bis heute einen Ältestenrat hinzu. Auf die Jungen hören sie nicht so gerne, denn sie sind noch vom Krieg geprägt. Das Alter besitzt hier Würde. In Mali sagt man, mit jedem Greis, der stirbt, verbrennt eine Bibliothek. Seit dem Jahr 2000 liegt der absolute Schwerpunkt des Programms Mali Nord aber auf dem Perimeterbau, der Anlage von Bewässerungsfeldern.
Der Niger ist Afrikas drittgrößter Fluss. Er zieht sich im Bogen vom Südwesten Malis her leicht nördlich und fließt dann wieder gen Süden. Er ist die Lebensader des Landes und gleichzeitig Hauptverkehrsweg mit seinen Pigoden, langen, extrem schmalen Schiffen.
Double Vitesse, double.
Das Schönste an dem Land ist der Fluss, ehrlich gesagt. Der macht nämlich den ganzen Unterschied. Wenn Sie die Sahelländer kennen, fällt Ihnen sofort ins Auge, dass dieser Fluss, die grüne Lunge von Mali, den ganzen riesengroßen Unterschied macht.
Okay, ça va, on y va.
Traditionell leben die Menschen hier vom Fischfang oder bestellen auf den Überschwemmungsgebieten die Felder. Doch der Wasserpegel des Nigers sinkt. Viele Felder werden nicht mehr ausreichend überschwemmt. Deshalb müssen Wasserpumpen angeschafft werden, um eines der ärmsten Länder Afrikas zu ernähren. 330 große Pumpen hat das Programm bereits subventioniert.
Hier schuften hunderte Menschen beim Perimeterbau. Mit Hacken und Schubkarren wird die Erde abtransportiert, um ein 40 Hektar großes Feld anzulegen. Die Fläche wird anschließend parzelliert. Jeder Reisbauer muss einen Teil seiner Ernte jährlich abgeben für Dieselkosten, Wartung und Rücklagen, falls einmal eine neue Pumpe angeschafft werden muss. In Dofan hat sich Abu Rey Ak Mohamed auf dieses Feld spezialisiert. Dicht vermummt in seinem blauen Taschelmust, dem Gesichtsumhang, ist er eine Art Baustellenleiter und gleichzeitig autodidaktischer Bewässerungsingenieur. Der Tuareg stammt aus einer angesehenen Familie und hilft hiermit, den ehemaligen Nomaden den Ackerbau beizubringen.
Als ich ein kleiner Junge war, haben wir Tuareg noch keinen sesshaften Ackerbau gekannt. Als Nomaden haben wir nur von Milch und Fleisch gelebt. Schon als Kind zog ich mit den Tieren unserer Familie durch die Weidegründe des Sahel. Du musst wissen, dass dies damals ein anderes Land war. Weit ab vom Fluss gab es saftige Savannen, Wälder sogar, mit Elefanten, Löwen, Giraffen, Gazellen. All das hatten wir im Sahel. Aber weil ich immer mit unserer Herde ziehen musste, konnte ich keine Schule besuchen. Das ist ja heute unser Problem, dass praktisch keiner von uns zur Schule ging.
Abu Reys Familie besaß einmal 1500 Tiere. Doch die wurden in den Dürren der 70er Jahre dahingerafft. Die Sippe ging nach Mauretanien ins Flüchtlingslager.
In den Flüchtlingslagern wurden wir zwar versorgt, aber ich habe mich elend gefühlt. Nur in der eigenen Heimat ist man wirklich zu Hause. Das Camp war für mich eine Schande. Der Tod, weißt du, ist unausweichlich, aber nicht die Schande, nicht der Verlust der Ehre, indem man Häftling eines Flüchtlingslagers ist. Denn der Mann muss arbeiten und den Lebensunterhalt für sich und seine Familie verdienen.
In Dofana leben schon über 300 Tuareg-Familien von der Landwirtschaft auf Bewässerungsflächen. Abu Rey hat bereits auch den ehemaligen Feinden vom Stamm der Sonrai bei Projekten geholfen. Hier spürt jeder, dass er durch den Frieden und die deutsche Entwicklungshilfe gewinnt.
Ohne die Hilfe aus deinem Land würdest du uns hier nicht finden. Die deutschen Entwicklungshelfer organisierten die Friedenskonferenzen, die den Krieg 1996 endlich beendet haben. Und dann haben sie uns materiell geholfen, sonst hätten wir Tuareg-Flüchtlinge gar nicht zurückkehren können. Du wirst am Fluss viele Tuareg-Fraktionen finden, die wie wir nun sesshaften Ackerbau betreiben.
On attend jusqu'à ce que je revienne. Au revoir.
Ok, je t'en prie.
Ok, alors il peut laisser le véhicule au garage. On va le décider quand je suis là. Au revoir.
Frieden braucht Kommunikation, auch über das Dorf hinaus. Mit deutscher Hilfe entstand eine Radiostation, die zum Beispiel Tipps für den Reisanbau ausstrahlt. Dreimal am Tag haben die Mitarbeiter von Mali Nord Funkkontakt. Es sind 50 Einheimische und die beiden deutschen Projektleiter. Mali Nord unterhält 7 Niederlassungen mit solargetriebenem Funkanschluss, die sogenannten Stationen. Die sind gleichzeitig Anlaufstationen für Hilfesuchende. Henna und Barbara Papendieck reisen fast immer getrennt. Er kümmert sich um die größeren Strukturen, sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Frauenprojekten.
Im Jahr 2000 kam die erste Anfrage von einem Dorf, wo die Frauen fragten, ob sie also auch ein Bewässerungsfeld, also die Unterstützung dafür haben können. So, wir haben uns darauf eingelassen und das hat fantastisch geklappt. Also die hatten gleich eine hervorragende Ernte, war ganz wunderbar. In den folgenden Jahren sind noch 3 weitere Dörfer auf uns zugekommen. Auch diese Dörfer haben sehr gute Ergebnisse, diese Frauengruppen. Ich habe dann mit den Frauen geredet und habe gesagt, was macht ihr jetzt mit dem Ergebnis der Ernte? Ja, jetzt können wir endlich unseren sozialen Verpflichtungen wieder nachgehen und wir können unsere Kinder beschneiden lassen. Und das war natürlich für mich also viel die Flappe runter sozusagen und ich dachte, was nun?
Einerseits hatten Papendiecks zum Ziel, dass die Menschen ihr Leben selber regeln. Sie sollten ihre Bewässerungsanlagen selber bauen, sich mit den anderen Ethnien verständigen und ihr Leben organisieren. Andererseits Beschneidungen an Mädchen, das wollte Barbara Papendieck doch nicht ohne weiteres hinnehmen.
Ich fahre in das zweite Dorf und frage die auch, was macht ihr mit der Ernte? Es kam alles Mögliche vor, für die Aussteuer der Töchter und für den familiären Kochtopf und dies und jenes. Und Beschneidung kam nicht vor. Dann habe ich sie gefragt, und was ist mit der Beschneidung eurer Kinder, eurer Jungen und Mädchen? Sie sagten, die Beschneidung von Mädchen haben wir vor 5 Jahren abgeschafft. Und sie sagten also, sie wohnten etwas näher an Timbuktu ran. Sie hatten sehr viel gehört von der Hebamme, von Fällen von Kindern, die verblutet sind oder Frauen, die hinterher Schwangerschaften, Komplikationen bei der Schwangerschaft hatten und so weiter und so weiter. Und deswegen sind sie zum Marabu gegangen, haben gefragt, ob das im Koran steht. Und er hat das verneint und dann haben sie eigenständig beschlossen, also die Beschneidung aufzugeben.
Statt selber gegen die Beschneidungen zu reden, lud Barbara Papendieck einige dieser Frauen ein. Sie besuchten das 5 Autostunden entfernte erste Dorf. Reise und Unterkunft finanzierte das Programm Mali Nord.
Und sie sind dann also eine Woche später in das Dorf gefahren, haben mit den Frauen den ganzen Tag geredet. Und eine Woche später hat die Dorfgemeinschaft beschlossen, dass sie die Beschneidung nicht mehr fortführen. Es ist inzwischen ein Jahr vergangen. Und ich war neulich in dem Dorf und habe gefragt, wie das dieses Jahr war. Die Beschneidung ist auch dieses Jahr nicht erfolgt. Ich habe gesagt, naja, vielleicht gibt es doch heimliche Beschneidungen oder so weiter. Und das ist aber nicht möglich, weil Beschneidung ist immer ein Fest und ist immer öffentlich. Und in dem dritten Dorf ist genau das Gleiche passiert. Und diese 3 Dörfer sind also beschneidungsfrei. Und ich habe inzwischen Kontakt zu einer Hebamme und die fährt durch die Dörfer und sensibilisiert die Frauen. Und sie bekommt von uns einen kleinen Zuschuss für ihr Moped und so weiter, dass sie das macht. Und die ganze Sache breitet sich positivstens aus.
Mali hat für afrikanische Verhältnisse eine gut funktionierende Demokratie und eine freie Presse. Bestechung ist zwar nach wie vor weit verbreitet, aber der Staat hat immerhin Programme gegen Korruption aufgelegt und die schlimmsten Auswüchse gestoppt.
Präsident Touré und einige Tuareg-Führer haben 2003 bei der Freilassung der deutschen Sahara-Geiseln eine entscheidende Rolle gespielt. Auch darin zeigt sich eine besondere Nähe zu Deutschland. Die Regierung hat auch erfolgreich die Wirtschaft des 11 Millionen Einwohnerlandes angekurbelt.
Dennoch ist Mali nackt. Abgesehen vom Niger-Gebiet eine trockene Gegenwelt aus Dünen und Dornengestrüpp. Nach wie vor ist Mali eines der ärmsten Länder der Welt.
Das größte Problem ist die Abhängigkeit von den klimatischen Verhältnissen, die immerwährende Angst vor der Dürre. Sie sind einer feindlichen Natur ausgesetzt, ohne ein Mittel dagegen zu haben.
Eine wahrhaft biblische Plage kam vor 2 Jahren über Mali und die Dorfbewohner mussten gemeinsam alles tun, um mit der Bedrohung fertig zu werden, mit der Bedrohung durch Heuschrecken. Barbara und Henna Papendiek waren hautnah dabei.
Es gibt immer Wüstenheuschrecken in diesem südlichen Zipfel der Sahara. Wenn aber klimatische Bedingungen, besondere klimatische Bedingungen zusammenkommen, dann können die sich in einem ungeheuren Maße vermehren. Auf dem Niger, auf dem Fluss, der ein Schwarm, der längste war 26 Kilometer lang. Ein 26 Kilometer langer Schwarm, der auf 15 Meter Breite am Flussrand langläuft. Wenn Sie die Vögel von Hitchcock gesehen haben, dann haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie es Ihnen geht, wenn Sie da drin stehen. Sie halten dann an, die Viecher klettern an Ihnen hoch, die Leute stehen ja auch nur noch alle da und wehren sich verzweifelt dagegen, dass sie also Ihnen die Kleider vom Leibe fressen, denn die fressen ja alles dann. Und eine traumatische Erfahrung, die bleibt mit Ihnen also durchaus noch eine gute Woche des Nachts. Ja.
Die Sprühtrupps aus der Hauptstadt mit Insektengift kamen erst an, als die Heuschrecken wieder weg waren. Trotzdem hatten viele Dorfgemeinschaften ihre Felder nicht einfach aufgegeben, sondern sich effektiv gewehrt.
Je näher Sie das mal gesehen haben, desto besser fällt Ihnen auch ein, wie Sie mit relativ geringem Aufwand das auch machen können. Die Leute haben beispielsweise den Schwarm, da wo so eine Landzunge in den Fluss reinging, in den Fluss reingetrieben. Es sterben 3/4 oder 4/5 von ihnen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Methode, erstmal die Masse zu reduzieren. Und dann merkte man eben auch, dass man den jungen Viechern, die morgens zittern und die in Büschen zusammensitzen, denen rücken sie am besten an Leib. In kleinen Gruppen aufspüren, wo sie sitzen und dann eben also ein Maximum vernichten.
Papendieks haben im Norden Malis abgründige Erfahrungen gemacht. Cholera-Epidemien, Rattenplagen, Heuschrecken. Trotzdem haben sie in ihrem Leben nie solch eine Erfüllung gefunden wie dort. Wenn Henna Papendieck in ein Dorf kommt und dunkle Lehmhäuser sieht, dann freut er sich. Dunkler Lehm ist feuchter Lehm. Ein Zeichen, dass die Hütte neu gebaut wurde, dass es vorwärts geht. Vor allem freuen sich Papendieks, dass der Krieg lange vergessen ist und die Menschen immer mehr zueinander finden. Das bestätigt auch Dofana. Alle nennen den Sippenführer so wie das Dorf, in dem er lebt. Dofana aus Dofana. Der Tuareg ist dankbar für den Frieden und dankbar für die Hilfe aus Deutschland.
Dass die Leute das honoriert haben, sieht man schon daran, welches Interesse sie am Ausgleich mit den anderen Ethnien haben. In dieser Gemeinde sind wir Tuareg in der Minderheit. Trotzdem habe ich viele Stimmen aus den anderen Ethnien bekommen. Sie schenken mir Vertrauen, weil sie sicher sind, dass ich ihre Interessen auch vertrete. Für mich sind wirklich alle gleich. Ich bin beim ersten Mal gewählt worden. Und dann bei der zweiten Wahl bin ich wieder gewählt worden. Seitdem ich hier bin, hat es kein Banditentum mehr gegeben. Es gab hier viel, was man so lokales Banditentum nannte. Also Leute, die früher bei der Rebellion dabei waren. Noch mit Waffen rumlaufen, Autos klauen oder Leute bedrohen. Es gibt davon nichts mehr. Deswegen ist das Vertrauen der Leute in diese Aussöhnung völlig ungebrochen. Es wächst und wird immer stärker. Das Programm Mali Nord ist zu einem sehr guten Zeitpunkt gekommen. Und dass es noch da ist, ist eine sehr gute Sache. Was passiert, wenn es eines Tages mal nicht mehr da ist? Darüber denken wir jetzt nach. Wir wissen, dass von 2006 bis 2008 die letzte Phase kommt. Wie wir uns dann weiter orientieren, das müssen wir dann sehen.
Über 200.000 Menschen haben bislang vom Programm Mali Nord profitiert. Finanziert von der GTZ, der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit und der Kreditanstalt für Wiederaufbau. 55 Millionen Euro sind seit 1994 in das Programm geflossen. Viele Millionen davon aus dem schwarzen Gummikoffer der Papendiecks. Allerdings immer gegen Quittung. Von den Deutschen kam nicht nur das Geld, sondern auch ein korrektes Abrechnungswesen.
Jeder Niederlassungsleiter macht ein Budget und wir bereden mit ihm natürlich, was ansteht. Also als die Gebäude gebaut wurden, die Schulen und so weiter, dann wurden Brunnen gebaut, da musste die nächste Tranche bezahlt werden. Und dann nehmen wir die Belege also mit nach Bamako. Die Belege müssen ja alle in die Buchhaltung und erst wenn es in der Buchhaltung in der GTZ ist, dann entlasten die uns.
Die nächste Phase des Programms läuft anders. Weitere Gelder sollen nun in den Kreditsektor gesteckt werden. Zwei Banken sind bereits auf deutsche Initiative hin entstanden. Sie geben Mikrokredite für Kleinstunternehmer, die sich selbstständig machen wollen. Ein Zeichen von Fortschritt. Die Hütten sind wieder da, auf den Feldern wächst mehr Reis, als die Menschen selber benötigen. Nun kommt Geld für Eigeninitiative der neuen Dorfgemeinschaften. Hinzu kommt eine lernbereite Regierung. Sie hat den Tuareg weitgehende Autonomie gegeben. Die Steuern aus dem Norden Malis bleiben nun auch dort.
Der Frieden wurde allerdings vor 2,5 Wochen gestört durch einen Angriff auf die Stadt Kidal an der Grenze zu Algerien. Ein abtrünniger Tuareg-Leutnant bekannte sich zu den Überfällen auf 3 Armeeposten. Beobachter gehen davon aus, dass algerische Islamisten hinter den Angriffen stecken. Ein Soldat kam bei den Kämpfen ums Leben. Als die malische Armee anrückte, zogen die Rebellen sich zurück.
Aus vielen Tuareg werden allmählich Ackerbauern. Mit Geld allein, sagt Henna Papendieck, konnte man in diesem heillos zerstrittenen Land keinen Frieden stiften. Aber geholfen hat sie doch. Die gut dosierte deutsche Entwicklungshilfe aus dem schwarzen Koffer.
Sie hörten Peace Counts, Frieden zählt.
Folge 3, Mali, Wasser für die Tuareg. Von Heiner Wember und Uschi Entenmann. Es sprachen
Andreas Ladwig,
Heiner Wember,
Irmhild Willenbrink. Technische Realisation Alexander Buske. Redaktion Ulrich Horstmann. Regie Heiner Wember.
Eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006.
Am nächsten Sonntag geht es weiter in unserer Friedensberichterstattung mit der Folge USA. Cops können auch anders. Nähere Angaben zu dieser Serie hält unsere Hotline bereit unter der Nummer 0180 5678 und 3x5. Dieser Anruf kostet aus dem deutschen Festnetz 12 Cent pro Minute. Weitere Informationen und die Manuskripte der Serie gibt es auch im Internet unter wdr5.de.